Auch von mir einen guten Morgen. Ich hoffe, dass ihr alle gut geschlafen und auch gutes Mutes hierher gekommen seid mit einem Verlangen. Und ich weiß, dass ich dem Albert oder Valentin nicht gesagt habe, was das Thema meiner Predigt ist. Aber ihr habt es jetzt verraten, ihr habt das gesungen, was mir am Herzen liegt, was ich auch über was ich auch in einer Predigt gehört habe und auch weiter sagen werde, einige Passagen aus der Predigt sagen werde, nämlich liebe ich den Namen Jesu. Und ihr habt das gerade jetzt gesungen. Ich liebe den Namen Jesu. Und mein Herzensverlangen ist, dass niemand hier, der hergekommen ist, diesen Namen Jesu nicht liebt. Das hätte ich oder will so gerne das alles ausschließen. Ich hoffe, dass alle hier sind, die den Namen Jesu lieben. Wir leben in einer Zeit, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, wo diese Eile, wo diese Hetze, wo wenig Zeit Alltag unseres Lebens geworden ist. Wir sagen es Stress. Ich stehe unter dem Stress. Und wenn ich beobachte Menschen, ich mag Menschen beobachten. Und das in vielen, vielen Jahren, mindestens 25 Jahren, bin ich Bus gefahren und habe immer Menschen beobachtet. Und wisst ihr, wenn ich morgen früh schon 4 Uhr 45, 15 vor 5, schon von Heubach, vom Marktplatz mit dem Bus anfange, dann merke ich, wie Leute zum Bus rennen, wie sie geladen einsteigen und versuchen noch diese 20, 30 Minuten einzuschlummern, noch ein bisschen abzuschalten. Und wenn sie dann zum Bahnhof kommen, wie sie denn rennen zum Zug, weil die Zeit knapp ist. Weil die Zeit knapp ist. Und ich fragte mir hin und wieder, kamen mir diese Gedanken, wie haben diese Menschen diesen Tag angefangen? Und dann habe ich auch mich gefragt, Alfred, wie hast du heute diesen Tag angefangen? Wie hast du das alles geordnet, was du in diesem Tag vorgenommen hast? Ich behaupte nicht, dass alle, aber ich weiß, dass viele von hier, wenn sie morgens aufstehen, ihr Tag voll ist, vorgeplant ist. Ich muss das und das und das und das erledigen, da muss ich hinfahren, da muss ich das abholen. Ich dachte, dass wenn ich Rentner werde, wird bei mir alles so locker sein. Und ich habe das jetzt gemerkt, es ist noch schlimmer. Dass man aufsteht und ich liege doch im Bett und sage, was soll ich am Anfang machen? Und das Thema meiner Predigt ist, was ist wichtig für mich als der es bekennt, ich liebe Jesus. Haben wir alle unseren Tagesablauf geordnet? Wer steht an der ersten Stelle, wenn wir in den Tag hineingehen? Oder was oder wer steht überhaupt in meinem ganzen Leben, in deinem ganzen Leben auf der ersten Stelle? Und mein Thema habe ich gewählt, das heißt, erwähle das Bessere. Erwähle das Bessere. Wie gesagt, ich habe auch darüber Predigten gehört, werde einige Passagen auch zitieren. Wir lesen dazu, zu diesem Thema, Lukas 10, Verse von 38, 42. Es handelt sich in einem Ort, Bethanien, das liegt ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem, ein kleines Dorf, da lebte eine Familie, 2 Schwestern und Bruder, Lazarus, Martha und Maria. Alle drei waren laut der Schrift offensichtlich unverheiratet, Single, und so lebten sie als eine Familie. Und wir lesen, dass Jesus Christus, wenn er irgendwo da in der Nähe war, ist er da gerne eingekehrt. Er hatte lieb gewonnen, diese Familie, diese Menschen. Sie waren unterschiedliche in sich und doch lebten sie zusammen in diesem Haus. Und wir lesen, dass was Martha und was Maria war in Lukas Kapitel 10 von Verse 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er, das heißt Jesus, in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und dieser hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und ich glaube, dass der Schlussvers von diesem Abschnitt ist: Maria hat das Gute oder das Bessere erwählt. Und dieser Satz ist für viele, auch für mich persönlich, wahr oder ist für viele, besonders Frauen, möchte ich mal sagen, ist schwierig. Ist schwierig. Versteht ihr, es sind heute unter uns hier viele Schwestern, die die Rolle von der Martha spielen. Die haben Familien, die haben Kinder, Kindeskinder. Die müssen morgens aufstehen und das Erste, was sie tun müssen, müssen sie aufräumen, müssen sie auftischen, backen oder kochen oder vorbereiten, die Kinder anziehen. Die zur Schule sind, muss man vorbereiten, dass man die Pausenbrote ihnen zubereitet und. Hier sitzen sehr viele Marthas in unseren Bänken und dienen ihren Familien. Und Jesus sagt zu Martha, sage ich es jetzt mit einfachen Worten: Martha, du hast Pech gehabt. Maria hat das Bessere erwählt. Maria ist besser dran. Maria ist besser dran. Das ist fast eine Gemeinheit, dass Jesus so gesagt hat. Gastfreundschaft ist etwas, was sehr wertvoll ist. Die Bibel sagt sehr viel über die Gastfreundschaft. Zum Beispiel in Hebräer 13: Gastfreundschaft vergesst nicht. In Römer 12: nach der Gastfreundschaft trachtet. Und in 1. Petrus 4 sagt, lesen wir: seid gastfrei untereinander. Gastfreundlich zu sein, Menschen zu beherbergen, zu verköstlichen, ist eine der herausforderndsten Gabe, die ein Mensch besitzen kann. Es ist eine herausfordernde Gabe. Und wisst ihr, ich kann das einfach von meiner Frau sagen. Sie hat diese Gabe. Wenn sie Menschen beherbergt oder einladet zu Gast, ich beobachte sie, wie sie das alles geschickt macht. Wie das alles so passt, wie das alles so schön gemacht wird. Der Tisch dekoriert, aufgestellt, Essen vorbereitet. Und manchmal stehe ich da in der Küche und sage: Mein Schatz, soll ich dir was helfen? Dann sagt sie: Weißt du, geh besser und besuch die Oma Metzger. von uns nicht weit wohnt eine Oma. Ich besuche sie regelmäßig und kommst in einer Stunde. Die weiß es. Ich habe diese Gabe nicht. Wenn sie mir was gibt, das fällt aus meinen Händen raus, einer Schüssel oder irgendwas. Und wenn sie mir anvertraut, dass ich an den Herd stehen soll, dann weiß sie hundertprozentig, das kocht über. Und daher sehe ich, dass meine Frau diese Begabung hat. Und ich weiß, dass viele hier diese Begabung haben, diese Martha-Begabung haben. Und wir haben schon bei einigen hier den Geschwistern, die uns eingeladen haben, wir haben gesehen, wie der Tisch voll war und wie wir freundlich, sehr freundlich, gastfreundlich aufgenommen wurden. Und wer uns noch nicht eingeladen hat, der ladet uns ein. Ja, wir kommen. Braucht euch nicht genieren. Ja, wir kommen und gucken und werden uns auch wohl bei euch fühlen. Ein Prediger hat einmal gesagt, Gastfreundschaft ist wahrscheinlich die geistlichste Aktivität, die ein Mensch tun kann. Gastfreundschaft ist die geistlichste Aktivität, die ein Mensch tun kann. Warum? Weil Gastfreundschaft zu sein, ist keine Theorie. Man kann dort nicht theorisieren. Gastfreundschaft ist etwas absolut Praktisches. Man kann zum Beispiel vorgeben, was man nicht isst oder so tun, als man das kann. Oder man kann den Glauben vorspielen. Man kann so tun, als ob man ein Christ ist. Oder man kann in der Predigt predigen und auch ohne das zu tun, was man gepredigt hat. Es ist keine Kunst. Man kann das. Man kann alles vorspielen. In der Gastfreundschaft funktioniert das nicht. Gastfreundschaft ist etwas absolut Praktisches. Wenn jemand einen Gast beherbergt, dann müssen die Betten vorbereitet sein. Das Zimmer muss sauber gemacht werden. Der Boden muss geputzt werden und morgens muss man früh aufstehen und alles machen. Gastfreundschaft ist nicht Theoretisches. Gastfreundschaft ist etwas absolut Praktisches. Darum ist die Gastfreundschaft der geistlichste Dienst, den es überhaupt gibt. Das gemeinsame Essen am Tisch deckt alle menschlichen Bedürfnisse ab. Das körperliche Bedürfnis, man isst beim Essen und Trinken. Das soziale Bedürfnis, man hat Gemeinschaft untereinander. Und das kulturelle Bedürfnis, man gibt Traditionen weiter. Und das geistliche Bedürfnis, man dankt Gott und empfängt von ihm. Deswegen lesen wir in der Bibel, dass Pharisäer haben sich gestoßen an Jesus, als er mit den Zöllnern, mit den Sündern saß. Und sie sagten, er sitzt noch nicht nur mit ihnen, aber er isst auch mit ihnen. Das Essen, besonders im Orion, war das die höchste Priorität der Gemeinschaft. Das Essen war etwas sehr, sehr Wichtiges, wenn man zusammen an einem Tisch isst. Gastfreundschaft, ein warmes Bett, eine gute Mahlzeit ist viel, viel wert, als viele es glauben oder viele es einschätzen. Und wie gesagt, es ist nichts Praktisches, es ist nichts Theoretisches, sondern es ist absolut praktisch, wenn man Gastfreundschaft übt. Und das war Martha. Sie hat einfach gedient. Warum sagt Jesus denn, dass Maria das bessere Teil gewählt hat? Warum sagt Jesus das? Diese Frage einzugehen, müssen wir näher oder mehr in die Bibel hineinschauen. Und wir alle, die die Bibel lesen, werden merken, dass wenn die Bibel etwas Besseres sagt, das ist besser, das ist dass sie das Erste nicht als schlecht bezeichnet. Und das sehen wir auch hier in dem Abschnitt. Zum Beispiel in 1. Korinther 7 sagt Apostel Paulus, heiraten ist gut, nicht heiraten ist besser. Robert ist vorbei bei dir, ja. Nicht heiraten ist besser. Paulus sagt nicht, dass heiraten jetzt schlecht ist. Heiraten ist sogar sehr gut. Und übrigens, wenn ich nochmal heiraten sollte, hätte ich wieder meine Katja geheiratet. Aber der Apostel Paulus sagt, wenn du ein Single bleiben willst, wenn du unverheiratet bleiben willst, du hast einfach mehr Zeit für Gott. Du kannst dich mehr einbringen. Du kannst besser planen. Du kannst mehr für Gott in Verfügung stellen. Du kannst mehr und intensiver zur Ehre Gottes leben. Oder in Lukas 14 sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Schwester, Brüder und sogar sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Vom ersten Blick eine absolut schwer zu verstehende Stelle. Wie soll ich wenn die Bibel voll ist davon, dass ich meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester lieben soll, meine Eltern ehren soll, warum soll ich sie hassen? Aber Jesus sagt nicht, dass wir buchstäblich unsere Eltern hassen sollen, sondern er macht einen Vergleich. Er sagt zu dir und zu mir, deine Liebe zu mir soll so groß sein, dass deine Liebe zu Eltern wie ein Hass erscheint. So groß soll meine und deine Liebe zu Jesus sein. Es geht um Prioritäten. Das heißt, es geht um was oder wer steht an der ersten Stelle meines Lebens? Wer steht an der ersten Stelle meines und deines Lebens? Maria hat bessere Prioritäten geordnet. Jesus will zu ihr sagen, Martha, Maria, deine Schwester, hat bessere Prioritäten geordnet. Martha, ordne deine Prioritäten. Ordne deine Prioritäten. Und wisst ihr, was Jesus an Maria so geschätzt hat? Maria hatte ein Verlangen. Maria hatte einen Durst nach Jesus. Sie saß zu seinen Füßen und hörte zu. Maria hatte bessere Prioritäten geordnet. In Johannes 7 sagt Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Der komme zu mir und trinke. Und ich glaube, liebe Geschwister, schau auf mir. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir so wenig von der Fülle Jesu erleben im Alltag. Das ist, weil wir nicht wirklich Durst nach Jesus haben. Ich schließe mich da ein, weil wir nicht wirklich Durst nach Jesus haben. Gott sieht, wer von uns einen Durst nach ihm hat. Er sieht, wer von uns die Maria ist. Er sieht das. Gott sieht jetzt in uns allen, was deiner Sehnsucht nach ihm ist. Sieht er und weiß es. Wollen wir ihn oder nicht? Wollen wir ihn oder nicht? Wollen wir christliches Leben oder wollen wir Jesus? Er weiß das. und er sieht es. Und darum hat Maria das bessere Teil erwählt. Sie hat nämlich Jesus erwählt. Wisst ihr, viele Menschen suchen nach Gott, so wie sie einen 50 Cent suchen, den sie verloren haben. Im Schnee oder im Dunkeln. Angenommen, du steigst aus dem Auto aus, gehst zu der Haustür und merkst, dass du 50 Cent verloren hast. Ist dir irgendwie aus der Tasche gerutscht. Was machst du? Es schneit, es ist dunkel. Du gehst vielleicht 2, 3 Schritte zurück und schaust vielleicht 20 Sekunden auf die Erde. Vielleicht siehst du es zufällig. Und wenn nicht, dann drehst du dich um. 50 Cent, was sind das schon? Und gehst in dein Haus. Angenommen, du steigst aus deinem Auto aus und hast in deiner Hosentasche 5.000 Euro und merkst, dass sie nicht da sind. Du hast sie irgendwo hier verloren. Was machst du? Ich glaube, dass du alles durchwühlen und durchsuchen wirst. Den ganzen Weg wirst du aufwühlen, wirst du suchen. Und wenn du das nicht gefunden hast, dann gehst du ins Haus und holst alle deine Familienmitglieder. Und die Sucht, und wenn du in der Dunkelheit nichts gefunden hast, dann stehst du auf morgen früh beim hellen Licht schon und wirst da weitersuchen, bis du es findest. Warum? Weil das, was du jetzt gerade verloren hast, zu kostbar für dich scheint und ist. Zu wertvoll für dich ist. Deswegen wirst du es suchen, bis du es findest. Ihr könnt nicht in mein Herz hineinschauen. Ich kann nicht eure Gedanken lesen, in ein Herz reinschauen. Die Frage ist, warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Aus welchem Interesse, aus welchem Antrieb bist du und bin ich hierher gekommen? Ist das vielleicht, ich komme als, wenn was Interessantes ist, ist es okay. Wenn nichts Interessantes ist, ist es auch okay. Oder bist du hier, weil du Durst hast nach Jesus? Bist du hier, weil du ein Interesse nach ihm zeigst? Weil du ein Verlangen nach ihm hast? Bist du hier, weil du heute möchtest, indem du das Abendmahl teilnehmen willst, dass du wieder schauen willst, was Gott für dich und für mich getan hat? Ist das, warum du hergekommen bist? Denn Gott sei Dank, dann bist du auf dem richtigen Platz. Dann bist du richtig hier. Wie viel ist das dir wert, dass du hierher gekommen bist? 50 Cent oder 5.000 Euro? Wie viel? Das ist ein sehr großer Unterschied. Wie viel ist es mir wert, dass ich hierher gekommen bin? In 1. Mose 32 lesen wir eine merkwürdige Geschichte. Da ringt Jakob mit Gott oder Gott mit Jakob die ganze Nacht. Diese Geschichte ist heute auch für mich, die ich nicht hundertprozentig so verstehen kann. Aber Jakob war so ein Mensch, einmal lebte er mit Gott, das andere Mal lebte er wieder ohne Gott, betrügte er andere Menschen und dann suchte er wieder Gott. Aber in dieser Nacht hat Gott um den Jakob die ganze Nacht gerungen und gekämpft. Und als es denn heller wurde, sagte Gott, ich muss gehen, ich gehe. Und dann sagte Jakob diese berühmten Worte, diese wunderbaren Worte, die wir auch alle eigentlich sagen sollten. Er sagte zu Gott, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und in diesem Moment gab Gott den Jakob einen anderen Namen, Israel. Israel. Denn in diesem Moment wusste Gott, Jakob will mich. Er kann keinen Tag mehr ohne mich leben. Jakob will mich. Und das ist der größte Wunsch Gottes. Das ist der größte Wunsch Gottes, lieber Bruder und liebe Schwester. Und König David hat mal in Psalm 16 gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. David gesagt, weißt du, ich bin ein Sünder durch und durch. Ich bin ein Ehebrecher, ich bin ein Mörder, aber ich brauche dich. Ich brauche dich. Und Gott sagte zu David, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Ich brauche dich. Und so war die Maria, meine Lieben. Maria hat das Bessere gewählt, weil sie wollte Jesus. Weil sie wollte Jesus als Erste, als Erstes. Sie wollte Jesus als Erstes. Sie hatte ihn als Erstes gewählt. Wir müssen uns bewusst sein, dass nicht jeder Mensch mit Jesus finden kann. In der Gemeinschaft mit Jesus findet der einen Durst, der ein Interesse nach ihm hat. Interesse nach Leben als Christ, Interesse nach Gott, einen Durst bekommt. Man kann natürlich religiös sein, aber wenn du keinen Durst nach Jesus hast, kannst du auch nichts verlangen, dass du von ihm was empfindest. Und Jesus sagte zu Martha, 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 du bist besorgt um so viele Dinge. Warum kommst du nicht zuerst zu mir? Warum kommst du nicht zuerst zu mir? Denn das ist, worum es geht. Warum ordnest du nicht die Prioritäten, die Reihenfolge deinem Leben, deinem Alltag? Denn das ist es, worum es geht. Darum sagt Jesus auch in der Predigt, in der Bergpredigt, selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ein Mensch, der Durst hat, der wird trinken. Der wird trinken, der diesen Bedürfnis hat. Es gibt eine Geschichte von einem indischen Junge, Sadhu Sundar Singh. Er ist schon lange, lange gestorben. Ich habe mal in meinen jungen Jahren über ihn ein Buch gelesen, seine Biografie. Es ist eine Ausnahme, muss man wissen. Es ist eine Ausnahme. Als Teenager hatte er so eine Sehnsucht, Gott kennenzulernen. Dass einmal saß er als 15-Jähriger um 4 Uhr morgens in seinem Bett und sagte, Gott, wenn du dich nicht mir offenbarst, ich werfe mich vor dem Zug, ich mache Selbstmord. Wenn du mir in diese 2 Stunden, die nächsten 2 Stunden, und wisst ihr, in diese 2 Stunden hat sich Jesus an ihm offenbart. Auf eine unnatürliche, auf eine wunderbare Art und Weise. Er hatte nie von Jesus gehört. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und in der Früh hat er seinen Vater von dieser Freude erzählt und er wollte ihn sofort umbringen, der wollte ihn vergiften. Und so wurde er von seiner ganzen Familie ausgestoßen. Und als 15-Jähriger ging er in die abgelegensten Dörfer Indiens nach Himalaya und hat von Jesus den Menschen gepredigt. Und seine Leiche mit 40 Jahren wurde seine Leiche in den Bergen Himalayas erfroren, einmal gefunden, hat sein Leben voll Jesus übergeben. Und ich fragte mich, habe ich diese Sehnsucht, diesen Hunger nach Jesus? Haben wir diese Sehnsucht nach Jesus? Und einmal war dieser Sadhu Sundar Singh, einmal besuchte er England und er war froh, dass er wieder nach Indien zurückkehren konnte, in sein Heimatland. Und er schrieb in seinem Buch und sagte: Ich saß im Himalaya am Ufer eines Flusses und da holte ich einen Stein, einen runden Stein aus dem Wasser und ich zerschlug ihn. Er war von innen trocken. Dieser Stein lag viele, viele Zeit im Wasser, aber Wasser hat ihn nicht durchdrungen. Wasser ist nicht in den Stein durchgedrungen. Und so, sagt er, sind die Menschen in Europa. Jahrhundertelang sind sie vom Christentum umflutet, ganz und gar eingetaucht in seine Segnungen. Sie leben im Christentum, aber das Christentum ist nicht in sie eingedrungen und lebt nicht in ihnen. Die Schuld liegt nicht am Christentum, sondern an der Härte der Herzen. Wohlstand, Materialismus, Habsucht, Geiz haben die Herzen hart gemacht. Darum wundere ich mich nicht darüber, dass viele Menschen in Europa nicht wissen, wer Christus ist. Wer Christus ist. Und wir leben heute in dieser Gefahr, in dieser Zeit, liebe Brüder und Schwestern. Wenn ein Mensch keinen Durst nach Jesus hat, wird er ihn auch nicht finden. Wenn ein Mensch nach Jesus Durst hat, da wird er ihn finden, egal wann und egal wo. Ein Mensch muss ein Interesse, einen Durst haben nach ihm. Und weißt du, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du nach dem Willen Gottes fragst, wenn du dich nach diesem Willen Gottes interessierst und fragst: Gott, was ist meine Gabe? Was möchtest du, dass ich zu deiner Ehre lebe? Wenn du dich interessierst für Leben mit Christus, für Leben in der Gemeinde, für Leben in der Gemeinde, dann ist es ein Zeichen, dass du einen Durst nach Jesus hast. Das ist ein Zeichen, dass du eine Sehnsucht nach ihm hast, ein Verlangen nach ihm hast, weil du fragst nach ihm. Du fragst nach Jesus und weißt du, dann wisse, dass Jesus freut sich über dich. Er braucht solche Menschen, die Durst und Sehnsucht nach ihm haben, die sich für ihn interessieren. Gleichgültigkeit ist die mächtigste Waffe Teufels, mit der er so viele Christen eingewickelt hat. Gleichgültigkeit ist die mächtigste Waffe Teufels, mit der er so viele Christen eingewickelt hat. Ich bin gerettet, alles andere ist mir egal. Das ist die Gleichgültigkeit, mit der Teufel heute an mir und an dir arbeitet. Er möchte nicht, dass wir die Prioritäten ordnen. Er möchte das nicht. Wenn du hier in Jeremia Kapitel 29 lesen wir diese wunderbaren Worte: Wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Wenn du hier sitzt und einen Durst nach Jesus hast, wirst du ihn finden. Er wird sich finden lassen. Das ist sein Werk, nicht dein. Er wird sich finden lassen. Er wird es so hinbringen, dass du ihn findest. Er wird sich finden lassen. Das ist sein Werk an dir. Und glaube mir, wenn du keinen Durst hast, wenn du kein Interesse hast, werden auch 100 Predigten von den besten Predigern der Welt für dich keine Rolle spielen. Für dich keine Rolle spielen, wenn du nicht diesen Durst nach ihm hast. Interesse nach ihm zeigst. Ich komme langsam zum Schluss, möchte ein Bekenntnis eines Mannes vorlesen, der in England geboren wurde. 1990 ist er gestorben. Er war ein sehr berühmter Schriftsteller, Journalist, ein Mark von Magridge heißt er. Er war sehr erfolgreich, er war sehr reich und er war ein Gotteslästerer. Er hat einmal geschrieben in einem Buch, Christentum ist ein Haufen Blödsinn. Christentum ist ein Haufen Blödsinn. Und als er 60 Jahre wurde, hatte Christus ihn eingeholt. Und er wurde ein brennender Christ. Und am Ende seines Lebens schrieb er in einem Buch diese Worte. Ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Wenn mich Menschen auf der Straße begegnen, begrüßen sie mich und bitten um Autogramm. Das ist Erfolg. Das ist Erfolg. Ich hatte Zugang zu den reichsten Leuten des Landes, zu den Millionären hatte ich einen freien Zugang zu diesen Menschen. Das ist Erfolg. Mit Ruhm, ausgestattet mit Ruhm und Geld, hatte ich die Möglichkeit, in allen Belustigungen dieser Welt teilzunehmen. Alles, was mir die Welt anbieten konnte, durfte ich teilnehmen und durfte ich und konnte ich bezahlen. Das ist Vergnügen. Und wenn die Menschen meine Bücher gelesen haben und in meinen Büchern Anerkennung gefunden haben und es ihnen geholfen hat, was aus ihrem Leben was zu machen, denn das ist die Erfüllung, das war die Erfüllung meines Lebens. Ruhm, Erfolg, Vergnügung und Erfüllung. Ich habe alles gehabt. Dann sagt er diese Worte, aber ich sage euch und ich bitte euch, mir das zu glauben. Multipliziere alle diese kleinen Triumphe mit millionenfach, zähle sie alle zusammen und sie sind nichts, weniger als nichts, höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jeden anbietet, der Durst nach Leben hat. Wenn man dies alles vergleicht mit einem einzigen Durst, mit einem einzigen Schluck Wasser, was Jesus jedem anbietet, der nach Leben trachtet, der Durst nach Leben hat, so ist dieses Erfolg gar nicht. Wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jeden anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was gemeint ist, was jemand ist. Und in der letzten Seite deiner Bibel, in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, da lesen wir diese letzte Einladung. Wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Darum, meine lieben Freunde, wenn du eine Frau hast, genieße die Zeit mit ihr. Verbringe die Zeit mit ihr. Und du, Frau, wenn du einen Mann hast, verbringe die Zeit mit ihm. Genießt zusammen die Zeit. Wenn ihr Kinder habt, genießt die Zeit mit euren Kindern, mit euren Enkelkindern, mit euren Eltern. Genießt und verbringt die Zeit mit diesen Menschen. Aber verbringe zuerst die Zeit mit Jesus Christus. Verbringe zuerst die Zeit alleine mit Jesus Christus. Und dann, erst dann wirst du entdecken, das größte Geheimnis deines Lebens, nämlich, dass Christus ist dir näher als alle anderen Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst. Wirst du entdecken, dass er, wirst du dieses Geheimnis in dir entdecken. Und wenn du mit Jesus lebst, wirst du das Geheimnis in dir persönlich entdecken, dass Christus dieses Geheimnis ist. Er ist das Geheimnis, Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, Christus in mir, Christus in uns allen, Hoffnung der Herrlichkeit. Wer mit Jesus lebt, wer Christ ist, hat nicht etwas Besonderes an sich, sondern er hat etwas Wunderbares in sich. Die Christen haben nichts Besonderes an sich, aber sie haben etwas Wunderbares in sich. Sie tragen den Namen Jesus und sie leben mit Jesus. Und die Welt darf es erkennen. Die Welt darf es sehen. Einige werden dich belächeln, die anderen werden spotten über dich. Und wenn du in anderen Ländern lebst, wo Islam oder Buddhismus herrscht, dann wirst du vielleicht mit dem Leben bezahlen müssen. Aber die Welt darf es wissen. Und wenn du dich seiner nicht schämst, lade ich dich ein, an diesem Abendmahl teilzunehmen und vor unsichtbaren und sichtbaren Welt sich zu ihm zu bekennen und seinen Tod zu verkünden, zu wissen und frei bekennen, ich glaube, was er für mich getan hat, warum ich heute bin, warum ich Christ geworden bin, warum ich diese Hoffnung in mir trage. Das will ich heute verkünden, das verkünden und sagen, was dem himmlischen Vater das alles gekostet hat. Warum ich heute so bin, wie ich bin. So nehme teil an diesem Abendmahl. Und lass uns dann nach Hause gehen, gestärkt und ausgerichtet zu ihm, mit einem einzigen Wunsch, so sein, wie Maria war. Mit einem einzigen Wunsch, so sein, wie Maria war. Zuerst Jesus. Zuerst Jesus und dann das andere. Und glaub mir, wenn wir das tun werden, glaub mir, dass Jesus auch über dich und über mich diese Worte auch aussprechen wird. Du hast das bessere Teil erwählt, das nicht von dir genommen werden wird.